Sie hören SWR Kultur am Mittag. Es ist eines der Lieblingsthemen der Bildungsforschung, Begabtenförderung oder auch Hochbegabtenförderung. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass wenn ein Kind zum Beispiel durch besonders gute Schulnoten in einem bestimmten Schulfach aufgefallen ist, dass man es dann möglichst in diesem einen Fachgebiet auch fördern sollte. Das ist aber offenbar nicht der ideale Weg der Nachwuchsförderung, wie ein Team um Arne Güllich, Professor für Sportwissenschaft an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau herausgefunden hat. Genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Schönen guten Tag, Herr Güllich.
Hallo, Herr Burmeister.
Herr Güllich, warum ist dieser bisher eingeschlagene Weg der Begabtenförderung Ihrer Erkenntnis nach nicht der richtige unbedingt?
Es gibt nur sehr wenige, die außerordentliche Leistungen schon in jungen Jahren zeigen, während diejenigen, die eher dahinter liegen, viel mehr sind, rein von der Anzahl her. Sodass selbst wenn sie eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, langfristig Spitzenleisterinnen und Leister zu werden, sie dennoch unter den späteren Weltklasse-Performern in der Mehrheit sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir auch unterschiedliche Entwicklungsmuster sehen. Diejenigen, die sehr früh schon sehr erfolgreich sind, haben meistens sehr früh begonnen, sich auf eine Disziplin spezialisiert und dort sehr intensiv trainiert. Das führt aber oft relativ kurzfristig zu einer Abflachung der Leistungsentwicklung. Während unter denjenigen, die im Erwachsenenalter Weltklasse werden, wir ein anderes Entwicklungsmuster finden. Sie haben typischerweise in verschiedenen Disziplinen sich engagiert, das über mehrere Jahre und auch leistungsbezogen und erst später auf eine Disziplin spezialisiert. Und das ist damit verbunden, dass sie in den frühen Jahren noch nicht zur Spitze ihres Alters gehören, später aber ihre Peers überholen und dann langfristig im Erwachsenenalter sich in die Weltspitze entwickeln.
Also eine breitere Beschäftigung mit Thematiken und Leistungsfächern könnte man vielleicht daraus schließen. Beinhaltet das vielleicht auch schon so die Ansätze, die Sie vorbringen würden, um Spitzenleistungen besser zu fördern?
Genau. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele verschiedene Disziplinen zu betreiben oder mal hier und mal dort kurz schnuppern, 4 Wochen und dann aber wieder aussteigen, sondern was wir beobachten unter den Weltklasse-Leisterinnen und Leistern ist, dass sie im Durchschnitt 2 andere Disziplinen betrieben haben, diese aber über lange Jahre und leistungsbezogen. Das heißt also, insgesamt 3 Disziplinen im Laufe der Karriere scheint ein gutes, breite, tiefe Verhältnis zu bieten.
Und jetzt gab es natürlich Einstein, der auch begeistert Geige gespielt hat, oder Leonardo da Vinci, das Multitalent, der nicht nur super malen konnte, sondern auch noch in der Medizin geforscht hat oder erste Entwürfe für meinetwegen einen Hubschrauber oder einen Fallschirm gezeichnet hat, also technisch was drauf hatte, sag ich mal. Was ist denn, wenn jemand, der in Physik super ist, sich zum Beispiel aber gar nicht für Musik interessiert? Also man kann ja die Menschen auch nicht dazu zwingen, sich möglichst breit oder viel zu interessieren, oder?
Genau. Zunächst will ich eins richtigstellen. Es gibt auch die Frühspezialisierer, die langfristig Weltklasse werden. Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Und wenn es also darum geht, ob und welche Disziplinen in jungen Jahren, die meisten Kinder möchten ja verschiedene Dinge kennenlernen. Und wenn sie das nicht tun, dann ist das durch unseren erwachsenen Einfluss. Ja, weil Erwachsene ihnen sagen, vielleicht Lehrer oder Trainer, du musst dich schon entscheiden und wir wollen mehr trainieren in der einen Disziplin, deshalb musst du auf die andere verzichten und so weiter. Das kommt nicht von den Kindern, das kommt von uns Erwachsenen. Ne? Und die meisten Kinder möchten gerne in verschiedenen Disziplinen sich umtun, möchten die kennenlernen, möchten auch dort ihre Leistung entwickeln und Kinder lieben es zu lernen. Aber ich gebe Ihnen recht, Herr Burmeister, wir zwingen die Kinder nicht, sondern sie sollten selbst dazu intrinsisch, also von innen heraus motiviert sein.
Liegt das vielleicht auch an den Anforderungen, die heute an Spitzenkräfte gestellt werden? Also dass auch die breiter aufgestellt sein müssen, weil man einfach auch nicht davon ausgehen kann, dass man ein Leben lang einen und denselben Job machen wird. Wir haben ja eine rasante Berufsbildveränderung in den letzten 30 Jahren erlebt. Stichwort lebenslanges Lernen. Und liegt es daran?
Also ja, die Entwicklungen sind zu beobachten, aber die Evidenz, die wir finden, die ist ja nicht nur heute, sondern das geht über Jahrzehnte und teilweise Jahrhunderte zurück. Also denken Sie daran, eine Studie hat die angesehensten klassischen Komponisten aller Zeiten untersucht. Ja, und auch da finden wir wieder das gleiche Muster, dass diejenigen, die am erfolgreichsten waren, in verschiedenen Genres zum Beispiel komponiert haben und sich nicht auf ein Genre spezialisiert haben. Also das scheint mir eher verallgemeinerbar zu sein und nicht nur ein Phänomen unserer heutigen Zeit zu sein. Richtig ist natürlich, was Sie sagen, Herr Burmeister, dass das Berufsbild und die Berufslaufbahn vor allem sich verändert haben, dass Wechsel innerhalb einer Branche, aber auch über Branchen hinweg heute häufiger sind. Das erklärt aber nicht die Befunde, die Evidenz, die wir zusammengetragen haben hinsichtlich der Entwicklung von Weltspitzeleistungen in den verschiedenen Disziplinen. Das scheint eher universelle Prinzipien zu sein, wenn es darum geht, an die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit zu gelangen.
Und wenn wir mal ganz konkret über Ihre Arbeit zu sprechen kommen, wie sind Sie bei Ihren Forschungen vorgegangen, um eben zu dieser Evidenz zu kommen?
Also der Ausgangspunkt war, dass in der traditionellen Begabungs-, Talent- und Expertiseforschung die Schlussfolgerungen überwiegend auf Studien beruhten, die an jungen Menschen unternommen worden waren. Und wir haben uns als erstes die Frage gestellt, ob das denn zu verallgemeinern ist und ausgeweitet werden kann, auch auf die Entwicklung der höchsten menschlichen Leistung im Erwachsenenalter. Das haben wir zuerst im Sport untersucht, haben wir festgestellt, nee, die Faktoren, die die langfristige Weltklasseleistung bestimmen, sind andere als die, die frühe kurzfristige Höchstleistung in jungem Alter bestimmen. Und daran anschließend haben wir uns dann gefragt, ist das spezifisch für Sport, wo es ja um körperliche Leistungen auch oft geht oder vorrangig geht, und haben uns deshalb dafür interessiert, findet man Entsprechungen in anderen Disziplinen, also in der Wissenschaft, in der Musik, im Schach und in anderen Berufen. Und das Vorgehen war so, dass wir bestimmte Kriterien hatten, was also die Datensätze erfüllen mussten. Danach haben wir aufwendig alle weltweite Literatur recherchiert, haben 19 Datensätze gefunden, wo tatsächlich erwachsene Weltspitze untersucht wurde und verglichen wurde auch mit denjenigen, die auch großartig, aber eben nicht ganz Weltspitze waren. Und diese Datensätze mussten eben Entwicklungen seit den frühen Jahren bis zur Weltklasseleistung beschreiben.
Und wenn ich dann doch mal den ganz kritischen Nachfrager spielen darf, sportliche Leistungen zu vergleichen mit wissenschaftlichen Leistungen, also zum Beispiel dem Veröffentlichen von Papers, ist das statthaft? Ist das auch der Sinn der Sache hinter der Wissenschaft?
Genau. Ja, wir glauben schon. Und andere auch. Die Disziplinen, die unterscheiden sich beträchtlich hinsichtlich des Skillset. Also was sind die Aufgaben, die Anforderungen in den verschiedenen Disziplinen, auch hinsichtlich der Altersstruktur. Eiskunstlauf fängt man mit 4 bis 6 an und kann schon Weltklasseleistungen mit 16 Jahren vielleicht erbringen. Das gibt es in der Wissenschaft kaum oder in der klassischen Musik. Aber die Disziplinen haben auch eine Gemeinsamkeit. In jeder Disziplin ist es so, dass es definierte Aufgaben gibt, die sich beschreiben lassen und in denen diejenigen, die sich in der Disziplin engagieren, ihre Leistung voranzubringen trachten. Und entsprechend kann man auch innerhalb jeder Disziplin diejenigen mit höheren und geringeren Leistungen miteinander vergleichen und kann also auch Weltspitzeleistungen beschreiben und definieren und entsprechend vergleichen mit denjenigen, die gerade eben unterhalb der Weltspitze geblieben sind. Das heißt, die Gemeinsamkeit der Disziplinen ist, es sind immer definierte Aufgaben und Leistungen können verglichen werden. Es sind langjährige Karrieren und man kann Weltklasseleistungen beschreiben und definieren. Also das Gemeinsame ist, was Gegenstand unserer Untersuchung war, ob sich etwas findet, Entsprechungen in den Entwicklungen, wenn es darum geht, Leistungen an den Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit zu entwickeln.
Jetzt haben Sie Ihre Ergebnisse im Fachblatt Science publizieren können. Das ist, könnte man sagen, der Ritterschlag in der Forschung. Was bedeutet das für Ihre weitere Forschung an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern-Landau?
Ja, wie das bei uns in der Forschung immer ist, man erlangt neue Erkenntnisse und daraus ergeben sich mehr neue Fragen als Antworten. Die zusammengetragene Evidenz hat uns also dazu gebracht, wir haben uns natürlich gefragt, wie kommt denn das? Also warum und wie führt denn Training in anderen Disziplinen langfristig zu einer besseren Leistung, einer Weltklasseleistung in einer bestimmten Hauptdisziplin? Und wir haben 3 Hypothesen zur Diskussion gestellt, die Search and Match Hypothesis, die Enhanced Learning Capital Hypothesis und die Limited Risk Hypothesis, die theoretisch gut geeignet sind, um die Evidenz zu erklären, aber uns fehlt dazu noch die empirische Unterlegung, wenn Sie möchten. Das wären also die nächsten Forschungsziele, nach empirischer Evidenz hinsichtlich dieser Erklärungshypothesen zu gucken.
Und haben sich da schon Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen bei Ihnen gemeldet und eine Zusammenarbeit angeboten?
Ja.
Das ist so großartig. Ja, dann darf man wohl gespannt sein. Ne?
Dutzende aus der ganzen Welt.
Super, da freue ich mich für Sie. Arne Güllich, Professor für Sportwissenschaft an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Mit ihm habe ich gesprochen über seine Forschungsergebnisse zur Begabtenförderung. Herr Güllich, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.